schon wieder Freitag. Zum Glück ist endlich wieder Wochenende. Für euch, ich muss ja noch ein paar Tage durchhalten. Für mich ist erst Mittwoch und es war heute ein beschissener Tag. Man kann es nicht anders sagen. Es war der Gipfel einer beschissenen Woche aber auch. Ja, irgendwie war so der Wurm drin. Horror-Nachrichten schon bekommen. Am Samstag ist ein Mensch, den ich kenne, dem ich schon zwei, dreimal die Hände geschüttelt habe, mit dem ich schon zwei, dreimal ein paar Worte gewechselt habe, ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Er ist an einem Motorradunfall verunglückt und ist auf einer Bundesstraße gefahren. Viel befahrene Bundesstraße ist 100 km/h erlaubt, außerorts. Und da ist ein Kleinlaster wohl rechts abgebogen in so einen Feldweg oder einen Bewirtschaftungsweg. Keine Ahnung, wie man sich das genau vorzustellen hat oder wie man das genau nennt. Und der Motorradfahrer hätte dann keine Chance gehabt, wurde übersehen. Der Kleinlasterfahrer hat den Motorradfahrer übersehen und so ist der, wie gesagt, mir bekannte Person am Samstag aus dem Leben gerissen worden. Und das nimmt dann natürlich ein bisschen mit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Tränchen verdrücke oder in Trauer verfalle, aber es schockiert einen natürlich. Man kannte ihn und es ist einfach unfassbar. Ich meine, er war 50, ja, hatte noch, ja, sicherlich noch eine ganze schöne Zeit vor sich. Das ist schrecklich einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich möchte auf das Thema ganz kurz auch eingehen. Motorrad, ne, habe ich irgendwie, noch nicht mal ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe eigentlich gar kein gutes Verhältnis mehr. Ich bin, obwohl ich selbst, also klar, ein Mofa ist kein Motorrad, ja, aber ein Mofa ist zumindest schon mal, wo man mit 15 Jahren draufsteigt und sich richtig cool fühlt, erwachsen fühlt, weil das ein Gerät ist, was deutlich größer und breiter ist als ein Fahrrad und funktioniert einfach mit einem Motor. Ja, man setzt sich da drauf, man muss das Ding tanken, man startet das und legt einen Gang ein und dann pezt man da weg. Das ist schon mal ein Erlebnis und ich habe das mit 15 gemacht und bin dann auch 3 Jahre durch damit gefahren, zur Schule, später sogar auf die Arbeit. Also ich war Mofa-Fahrer. 3 Jahre lang, bis ich dann 18 wurde. Und da hat man das ja schon mal so, ne, 3 Jahre lang gemacht. Also man ist ja dann schon motorisiertes Zweirad gefahren. Und dann waren alle ganz entsetzt, als ich dann mit 18 gesagt habe, nö, ich mache keinen Motorradführerschein. Also ganz ehrlich, ich habe das zwar jetzt 3 Jahre hier ganz gut gefunden und genossen, aber wenn ich hier einen Führerschein für ein Auto habe, ja, dann seht ihr mich aber nicht mehr auf so einem zweirädrigen Bock, ne, wenn man das Fenster nicht zumachen kann, wenn es regnet. Also, nee. Und ist toi, 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 bis heute nicht ein einziges Mal das Bedürfnis gehabt, ach Mist, hätte ich doch damals einen Führerschein gemacht für Motorrad. Nee, dieses Gefühl hatte ich zum Glück nie. Meine ganzen Freunde, die den Führerschein gemacht haben, ne, bis heute kein einziges Mal mehr auf dem Motorrad gesessen. So, also, und seitdem hat sich für mich eigentlich persönlich dann ein Bild entwickelt, natürlich. Klar, der genervte Autofahrer, das ist ja logisch, wenn man im Stau steht auf der Autobahn und die Motorradfahrer sich dann da durchschlängeln, dann, ne, muss ich gestehen, habe ich mich auch schon dabei ertappt, wie ich den Kopf geschüttelt habe, weil ich es unmöglich finde, sich da durchzudrängeln. Ich weiß, da gibt es viele, die sagen, ja, aber die müssen dann aber sich bewegen, die können nicht stehen, weil das ist kochend heiß auf der Autobahn. Ja, dann fahr doch Landstraße. Sorry, wenn es dir zu heiß ist auf der Autobahn, dann fahr Landstraße. Also, wo ist das Problem? Wie gesagt, fehlt mir manchmal das Verständnis, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt dann genau 2 Gruppen von Motorradfahrern, für mich, oder 3 Gruppen. Die eine sind einfach die absolut perversen Raser, die mit 200 Sachen hier innerorts schon durchbrettern, die wirklich jedes Mal, wenn sie das Ding starten und losfahren, ihr Leben riskieren, um cool zu sein, weil sie am Limit sich bewegen wollen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sag dann auch ich immer, also die bringen ja nicht nur sich selbst in Gefahr, vor allen Dingen auch direkt in Lebensgefahr, sondern eben auch andere, die damit in so einem schweren Unfall auf einer Landstraße, Bundesstraße oder Autobahn mit verwickelt sein können oder Menschen, die sowas miterleben, so einen schweren Unfall mit Todesfolge, die ihr Leben lang traumatisiert sind. Also es gibt da wirklich diese Arschlöcher, auf Deutsch gesagt, die wirklich fahren wie die Henker. Und denen es dann einfach auch gerecht, also muss man auch sagen, ne, da, wo man wirklich der Meinung ist, dem geschieht es halt eben auch recht, wenn er dann jetzt stirbt, da ist er selber schuld, er hat es provoziert, er hat es, ja, herausgefordert eigentlich. Und dann gibt es die andere Gruppe an Motorradfahrern, die von mir aus auch alles richtig machen, ja, und sich wirklich anständig im Straßenverkehr benehmen und alles anständig machen und auch nach Vorschrift fahren und so weiter und so fort, dann werden die eben von unachtsamen LKW-Fahrern, Busfahrern oder auch Autofahrern mit irgendwelchen SUVs überfahren oder sonst irgendwie. Also der Tod fährt immer mit, wenn man sich auf ein Motorrad setzt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und die dritte Kategorie sind welche, die können fahren, wie sie wollen. Die haben dann einfach Glück. Aber es gibt wirklich viele Menschen. Ich habe heute einen Kunden besucht, den ich auch privat kenne von früher. Dem habe ich das dann erzählt, ob er das denn schon mitbekommen hätte. Und dann sagt er, oh, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja mein Alter, ne? Und klar, der sagt dann auch, er kennt so viele, bei denen das schon passiert ist. Ne? Dessen Schwager, dessen Mutter, hier, da, der Vater von dem, der Bruder von dem. Alle tödlich verunglückt durch Motorrad. Also, wie gesagt, ich finde nichts Geiles dran. Wenn ihr euch aufs Motorrad setzt, passt bitte auf. Mag es, dass ihr Fans seid, gerne. Das gönne ich euch natürlich auch. Wie gesagt, ich kann es gut nachvollziehen. Mofa hat mir ja schon Spaß gemacht mit 50 km/h. Also, nee, Quatsch, es fährt ja nur 25. Darf ja nur 25 fahren. Natürlich bin ich nur 25 gefahren, ganz klar, logisch. Wenn einem dann so der Wind so ein bisschen um die Nase bläst, wenigstens. Das macht schon Spaß. Dementsprechend kann ich mir das vorstellen, wie viel Spaß das macht, wenn man auch mal ein bisschen schneller fahren kann. Aber wie gesagt, ich hätte da auch, glaube ich, wirklich Todesangst, wenn ich mich mit so einem riesen Bock mit 250 km/h über die Autobahn brettern würde. Also da habe ich ja schon mit dem Auto ja schon heftige Bedenken. Ja, und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Auto. Wer meinen Instagram-Kanal verfolgt, der hat gesehen, ich habe ein Auto bestellt. Erst habe ich gefragt, soll das mein neues Auto werden? Ja, nein, Abstimmung, Umfrage und so. Ich bin ja jetzt gerade so ein Vielnutzer, was Instagram angeht und die Instagram-Story-Funktion. Ich möchte mehr Reels machen, aber da fehlt mir nur tatsächlich ein bisschen die Zeit. Morgens, abends so, das kriege ich noch nicht so ganz geschissen, aber ich mache Instagram-Stories ganz viel. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, kann man dann beim Hundespazieren gehen, kann man schön filmen und sogar schon schneiden. Funktioniert heute alles am Handy. Man hat eine richtig coole Story, lädt man einfach hoch, ist halt eine Sache von ein paar Minuten, ist top alles. Und wer das verfolgt, der hat dann eben gesehen, Cobra Born. Ja, also nochmal ganz kurz vorne anfangen. Ich bin im Außendienst tätig, deswegen habe ich einen Dienstwagen oder ein Firmenfahrzeug, was ich nutzen kann. Und in einem halben Jahr läuft mein Leasing aus von meinem jetzigen Wagen. Und da haben die jetzt schon mal gefragt, dass man seinen Antrag stellt. Der wurde auch genehmigt, durchgewunken. Und ab jetzt ist es so, dass ich, dass ich dann jetzt mein Auto bestellen kann, weil die Lieferzeiten, ne, das dauert ja auch alles bei den heutigen Autobauern. Ne? Alles nach Corona, das hat sich alles verzögert, verschleppt und so weiter. Deswegen wird jetzt schon mal gefragt, weise im Vorfeld, was wollt ihr denn für ein Auto haben? Könnt ihr euch jetzt schon mal konfigurieren? Und dann sind wir da rein in diesen Konfigurator und dann habe ich gesehen, da sind auch E-Autos dabei. Ja, da gab es also den VW ID4 oder ID4 und da gab es von den Cupra Born. Cupra ist ja diese Sportmarke von Seat als Tochterfirma, mittlerweile komplett ausgegliedert, kommen eigentlich ursprünglich aus dem Motorsport. Da, wenn Seat dann solche extra Motorsportfahrzeuge gebaut hat, das haben die dann irgendwann umbenannt in Cupra. Das war dann also so die Sportwagen-Variante. Ist jetzt heute auch nicht mehr so, aber es soll ein bisschen sportlicher gemacht sein. Und da gab es diesen Cupra Born, wie gesagt. Beides jetzt natürlich so SUVs. Und ich konnte es mir die ganze Zeit nicht vorstellen im Außendienst, denn man hat ja auch mal längere Strecken. Klar, habe ich natürlich eine Fernbeziehung. Ja, das ist natürlich auch ein Problem, über das ich nachgedacht habe. Aber ich habe hier keine Möglichkeiten für so einen Ladepunkt zu Hause, weil ich wohne in Miete. Eventuell wird es in den nächsten ein, zwei Jahren die Wohnung verkauft. Dann muss ich ausziehen. Dann habe ich hier eine Wallbox, wie diese Ladegeräte ja heißen für E-Autos. Habe ich so eine Wallbox von meinem Arbeitgeber gestellt bekommen für meinen Dienstwagen. Habe den hier hingeschraubt. Und dann gehe ich in einem Jahr. Dann darf ich den nicht abschrauben und mitnehmen. Also dann fangen die Probleme schon an. Jetzt kann ich ja meinem Arbeitgeber nicht jedes Jahr sagen, ich brauche eine neue Wallbox. Die werden sagen, ja, kauf dir eine. So, ich habe aber die Möglichkeit, hier bei mir, 100 Meter von mir entfernt, ist ein öffentlicher Ladepunkt, den hätte ich nutzen können. Hab natürlich auch geguckt, bei meiner Freundin zu Hause ist auch 50 Meter die Straße hoch, auch ein Ladepunkt, den ich nutzen kann. Und auf der Arbeit, wenn ich also eins, zweimal die Woche im Büro bin, dort würde es ja dann auch eine Lademöglichkeit geben. Das heißt, dort hätte ich dann auch laden können und von daher alles gut. Ja? Und dann habe ich gedacht, gut, ich wage das jetzt mal. Und klar, mittlerweile werden die Distanzen, die so ein E-Auto zurücklegen kann, immer besser. Ich hatte ein bisschen Respekt vor dem Winter, ne? Wenn dann Licht an, Radio an, Navi an, Spotify natürlich, werden Podcasts gehört, da wird das Google Maps Navi noch benutzt. Dann hat man Heizung, Sitzheizung, Lenkradheizung, ja, das verbraucht ja dann zusätzlichen Strom. Und wenn es so kalt ist, funktionieren die Batterien ja auch nicht ganz so gut. Also habe ich gedacht, wenn ich lange Strecken zu fahren habe, also weiteste Entfernung in meinem Kundengebiet ist so eine Stunde Fahrzeit und dort fährt man ja dann noch Stadtverkehr, also dann komme ich nachher nicht mehr zurück. Und es kann ja nicht die Lösung sein, dass ich dann um 2 Uhr Feierabend mache, weil ich noch mein Auto aufladen muss und dann pünktlich zu Hause sein kann. Also das kann ja nicht sein, ne? Aber es kam, wie es kommen musste. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass die Konfiguration, die ich jetzt mit dem Auto mache, am nächsten Tag nicht mehr verfügbar ist. Also habe ich es dann bestellt. Und zwar den VW ID4. Ich habe das da in die Insta-Story gepostet. Nächstes Jahr meins Auto bestellt. Bam. Ja, am nächsten Tag wurde es dann aber abgelehnt, weil ich zu viele Kilometer fahre. Ja, man muss also die Kilometer angeben und man hat sich jetzt entschlossen, für Vielfahrer, also die wirklich lange Distanzen haben, machen wir das lieber nicht, weil da wahrscheinlich die Kosten zu hoch wären. Deswegen nur noch für diejenigen, die begrenztere Anzahl an Kilometern haben. Und das ist bei uns tatsächlich so. Wenn man also Außendienst ist in einer Stadt, in einer Großstadt, dann fährt man wirklich nur in dieser Stadt. So, ich sage jetzt mal als Beispiel Frankfurt. So, dann fahren die wirklich nur innerhalb der Stadtgrenzen von Frankfurt. Bei mir ist es aber so, ein bisschen anders, ich habe praktisch ganz Südhessen, also ich habe ein riesengroßes Gebiet und weite Distanzen zurückzulegen. Also ist es nicht machbar, habe ich also deutlich mehr Kilometer und dann kann ich jetzt einfach kein E-Auto haben. Jetzt bin ich also wieder in der Qual der Wahl. Mein Lieblings-Skoda, den ich jetzt aktuell habe, den gibt es nicht mehr, den kann ich aktuell keinen Skoda mehr aussuchen. Also muss ich jetzt schauen, was ich mache. Wäre natürlich schön gewesen. Ich habe mich mit Gedanken auch angefreundet, einfach auch ein sauberes Auto zu fahren. Und wer längere Zeit schon hier diesen Podcast hört, der weiß, dass ich jetzt auch Fachberater bin für erneuerbare Energien. Und umso schlimmer finde ich es natürlich, dass man jetzt nochmal einen Diesel bestellen muss. Also er hätte natürlich gerne ein E-Auto gehabt, weil es natürlich auch der ganzen inneren Einstellung dann auch dient. Ich habe für euch heute einen Serientipp, der genau auf dieses Thema auch wieder anspielt, auf Klima und so weiter. Ein sehr, sehr bewegender Serientipp, wirklich fantastisch. Und das hat auch in mir ein bisschen was ausgelöst. Also seid gespannt, am Ende gibt es diesen Tipp noch. Und man will jetzt einfach auch nachhaltiger leben, man will ein bisschen mehr schauen. Und vor allen Dingen habe ich jetzt auch gespürt, ich muss auf meine Ernährung achten, anständige Sachen trinken, anständige Sachen essen, braucht mehr Bewegung. Ich bin jetzt neulich schon mit dem Fahrrad gefahren, letztes Wochenende. Ich muss aufhören, so viel Süßkram zu fressen. Mit dem Rauchen habe ich schon aufgehört. Ich habe jetzt 106 Tage, glaube ich, ohne Zigaretten. Habe ja danach dann noch mit so einer Dampfe weitergeraucht, mit einer Vape. Und das habe ich ja jetzt auch schon, glaube ich, seit geraumer Zeit, seit 120 Tagen, glaube ich, ungefähr. So in dem Dreh müssten wir jetzt sein. Also rund 4 Monate bin ich komplett rauchfrei. Und wie gesagt, jetzt schon über ein Jahr ohne herkömmliche Zigaretten. Und das ist für mich ein riesengroßer Erfolg. Für mich ist wirklich, ich schäme mich schon, dass ich das die ganze Zeit auf Twitter posten will und jedem mitteilen will, wie lange ich jetzt schon rauchfrei bin, weil es ja eben komplett rauchfrei, gerade mal seit 4 Monaten, ist noch gar keine besondere Leistung. Ich weiß aber für mich in mir drin, dass ich diesen Berg schon lange, lange überwunden habe. Es wird hier keinen Rückfall geben. Ich musste mich nicht quälen und abstinent leben, vom Kopf her, so gefühlt, dass man auf was verzichten muss, sondern ich denke da gar nicht mehr dran. Es ist für mich einfach nicht mehr existent, diese Sucht. Und das macht mir einfach eine riesengroße Freude. Das macht mir immer wieder Spaß. Und wie gesagt, ich muss mich bremsen, weil es Leute gibt auf Twitter, die dann schreiben, ja, Glückwunsch zu den 4 Monaten. Ich bin jetzt seit 20 Jahren nicht rauchen. Da denke ich mir, ja, die haben was geschafft. Das ist eine Leistung, ja. Da bin ich mir, also da komme ich mir wirklich bescheuert vor, wenn ich da meine 120 Tage jedes Mal feiere. Aber trotzdem, das habe ich schon geschafft. Eine Sache, wo ich meinen riesengroßen inneren Schweinehund überwunden habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich das schaffe, von der schweren Nikotinsucht wegzukommen. Ich habe 30 Zigaretten am Tag geraucht, das ist schon eine Hausnummer. Weiß nicht, ob es jetzt per Definition schon als Kettenraucher gilt, aber es ist wirklich, es ist Wahnsinn. Ja, und da bin ich wirklich sehr froh, dass ich das geschafft habe. Und ich weiß, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, wenn ich jetzt wirklich auf Ernährung achte, auf Getränke achte, gerade jetzt im Sommer, müssen Sie denn mehr trinken, trinken, trinken? Denkt da bitte dran, Leute. 300 Liter soll man am Tag trinken. Und dass ihr da wirklich auch das euch auch dran haltet. Ja, ich muss das jetzt auch wieder einführen, dass ich mir, keine Ahnung, 1,5 Liter Flaschen mit auf die Arbeit nehme und dass ich die leer haben muss, wenn ich nach Hause komme und dann noch eine zweite Flasche zu Hause dann noch trinken muss. Also das muss irgendwie funktionieren. Zuletzt war ich jetzt so ein bisschen anfällig auf Monster, auf diese Energy Drinks habe ich ganz, ganz viel konsumiert. Da bin ich jetzt auch wieder weg von, zum Glück. Ja, auch schon seit ein paar Tagen wieder clean. Das ist halt einfach, das schmeckt halt einfach lecker. Aber es macht natürlich auch Fett, ist unheimlich viel Zucker drin. Und generell, Energy Drinks sollen ja auch aufs Herz gehen. Jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Also ich muss schon aufpassen, ja. Und deswegen, es muss eine Umstellung passieren, die muss natürlich im Kopf passieren, es muss sich einiges ändern, auch bei mir im Leben, und dann muss man einfach irgendwo auch mal anfangen. Man muss sich selbst so ein bisschen am Schopf packen und aus der Scheiße rausziehen, man muss es mal so sagen, wie es ist. Ne? Ja, ich habe mich jetzt fast in Rage geredet, weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Thema gekommen bin. E-Auto, genau, das hätte sehr gut gepasst, so einfach so zum inneren Mindset, so die innere Einstellung. Manche sagen, ja, du bist jetzt auch schon so linksgrün versifft. Ja, von mir aus, mir gerade scheißegal, wie man mich da nennt. Aber es kann natürlich so auch nicht weitergehen mit unserem Klima. Es kann nicht weitergehen mit dem Umweltaktivismus, den wir hier betreiben. Es wird an der falschen Stelle klimatisiert oder wie sich das nennt, wenn man sich auf die Straße klebt. Ja, das ist der falsche Weg. Ich habe jetzt neulich auch wieder, ich glaube, Habeck war es von den Grünen, der natürlich die Sache an sich per Definition, per ja, also von seiner Partei her natürlich, generell das Thema Klimakrise, Erderwärmung, Umweltschutz und so weiter und so fort, dass er das natürlich unterstützt, gar keine Frage, absolut. Beruflich sogar macht er das, ja. Hat aber auch ganz klar gesagt, Klimakleber, das ist an der falschen Stelle angesetzt. Und das ist genau das, was ich schon vor einem Jahr gesagt habe, hier im Podcast, ja. Klebt euch auf die Straße, dann macht ihr euch 80% der Deutschen, die Berufspendler sind, macht ihr euch zum Feind. Die kriegen Ärger, die verlieren ihre Jobs, die verpassen vielleicht ein wichtiges Bewerbungsgespräch. Es gibt Menschen, das ist auch schon ein spezielles Thema. Es wäre wahrscheinlich auch so zu spät gewesen, aber es ist schon eine Frau gestorben, weil Rettungskräfte nicht durchgekommen sind, weil Menschen sich auf die Straße geklebt haben. Aber was mich viel mehr schockiert, sind die Menschen, die aggressiv und gewalttätig auf die Klimakleber reagieren. Die Videos, die immer wieder auftauchen, wenn die Polizei sagt, hier, beweg dich jetzt selbst hier weg oder ich prügel dich weg. Das darf nicht sein. Ja, wir beschweren uns und prangern es an in der ganzen Welt, wenn in Russland, in Belarus oder in der Türkei Menschen geprügelt werden, Prügelstrafen verhängt werden oder sonst irgendwas, willkürliche Polizeigewalt, und dann haben wir das direkt vor unserer Haustüre, die deutsche Polizei, die das genau das eben auch macht. Ja, also wir können uns nicht über unsere Nachbarn beschweren, wenn wir selbst nicht besser sind, und das schockt mich viel mehr, dann eben auch die Passanten, die dann aus ihren Autos aussteigen, zu den Klimaklebern hingehen und die treten, schlagen oder am Schlawittchen packen und dort wegziehen. Mittlerweile sieht man dann Videos, bei denen die Polizisten und PolizistInnen dann eben natürlich hier versuchen, schützend einzugreifen. Also es ist die größte Katastrophe, und wie gesagt, trotzdem sind die Klimaaktivisten an dieser Stelle einfach an der falschen Stelle, weil sie natürlich die Falschen gegen sich aufbringen. So, das heißt, dass jetzt alle sagen, nee, sorry, für das Thema Klimaschutz bin ich nicht mehr zu haben, weil die Klimakleber sind die größten Arschlöcher. Ja, dann haben die Klimaaktivisten auch nichts Gutes für ihre Sache getan. Das nennt man dann einen Bärendienst, den sie geleistet haben. Und deswegen muss ich einfach sagen, super, solche Aktionen, Greenpeace, der ganze Kram, alles, was ihr macht, wenn die einbrechen in solche Legebatterien und filmen das, um Beweise zu haben vor Gericht oder. Alles fantastisch, unterstütze ich alles, ja, weil Menschen, die so mit Tieren umgehen, die haben für mich persönlich, das ist natürlich ein bisschen selbstjustiziabel, aber die haben für mich einfach keine Rechte mehr. Deren Grundstücke sind für mich rechtsfreier Raum. Da kann ich mich drauf bewegen, wie ich will. Da kann ich einbrechen, kann das dokumentieren, um die Tiere zu schützen, und kann dort auch Tiere befreien, aufpäppeln oder vielleicht wieder auswildern oder. Also da bin ich voll dafür. Ne? Thema Selbstjustiz, klar, aber wenn keine Menschen zu Schaden kommen, wie gesagt, bei Tierquälern hört für mich da der Respekt ja eben auch auf, ja. Und das ist alles dieses Thema. Und wie gesagt, für mich ärgert es jetzt eigentlich so ein bisschen am meisten, dass ich jetzt doch wieder mehr Geld versteuern muss über das Auto, ne? Weil es wäre natürlich beim E-Auto unfassbar billig geworden für mich, unfassbar günstig, was für mich wichtig ist, weil ich eben sehr wenig Geld habe. Und auf der anderen Seite wäre es, was viel wichtiger ist, ein sehr, sehr positiver Beitrag für den Umweltschutz gewesen. Und jetzt muss ich dann doch die nächsten 3 Jahre, also ab ab 2024, wenn ich dann ein Auto habe, muss ich dann wieder Diesel fahren. Und das ärgert mich natürlich. Ne? Ein Verbrennermotor. Ja, also es ist dann von 24 bis 27. Und wir wissen ja, ab 2030 dürfen gar keine Verbrenner mehr gebaut werden. Also maximal 6 Jahre noch, dann wird es keine für mich auch im Außendienst definitiv dann ein Elektroauto geben. Aber das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Da müssen wir mal schauen, wie das alles noch wird. Was in der Vergangenheit passiert ist, ganz konkret in der letzten Woche, war, Donald Trump ist wieder passiert. Ne? Wir wissen ja alle, er war eine Legislaturperiode, nämlich 4 unfassbar lange Jahre, war er der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und hat ist durch die ganze Welt gereist, hat einfach so die schrecklichsten Diktatoren wie Kim Jong-un hat er da die Hand geschüttelt, auf gut Kumpel gemacht, ne? Einfach so 2 Atomgroßmächte, die sich da scheinbar befreundet haben. Er hat im Irak da jedem auf die Schultern geklopft und gesagt, ja klar, kann ich gut verstehen, ich würde meine Leute auch köpfen, wenn sie auf die Straße gehen und diskutieren. Er hat dafür gesorgt, dass das Kapitol in Amerika überfallen wird, und er hat natürlich auch, weil es eine Drecksau ist, sind wir mal ehrlich, er hat natürlich auch sexuell, ist er übergriffig geworden, dafür wurde er angeklagt und hat dann jetzt, und das ist natürlich für einen Milliardär oder Billionär, ist das natürlich ganz, ganz schlimm, er musste jetzt also 2 Millionen Euro Strafe zahlen oder so. Oder waren es 3? Ich weiß nicht genau. Das ist auf jeden Fall eine richtig harte Strafe. Ich denke, da hat er auch wirklich so eine Lektion gelernt. Ne? Also, dass er da wirklich eine Million aus der Portokasse, aus seinem Besitz da zahlen musste. Es wird ihn schwer, schwer getroffen haben. Zwischen dem 2. und 3. Erdnuss, die er sich abends auf der Couch in den Mund reinschiebt. Und jetzt ist er ja wieder vor Gericht. Und jetzt erzählen dann alle Reporter und Journalisten, ja, jetzt drohen ihm 10 Jahre Haft, weil er hat Geheimdokumente als Präsident aus dem Weißen Haus mit nach Hause genommen. Ne? Erstmal klingt das gut, ne? Wenn man Arbeit mit nach Hause nimmt, da denkt man, toll, ne, der Donald, das ist ein richtiges Arbeitstier. Ne? Also das muss man schon sagen, das ist unterstützenswert. Aber du kannst natürlich nicht Geheimdokumente als mächtigster Mensch der Welt, ne, per Position als US-Präsident, mit nach Hause nehmen. Und dann liegen da geheimste Dokumente auf dem Klo rum. Das geht natürlich nicht. Und er hat ja dann wohl, das habe ich auch schon mal hier berichtet, ich weiß die Quellen aber leider nicht mehr, hat er wohl, als dann die Polizei kam und einfach sein Haus durchsuchen wollte, haben die dann eben im Spülkasten, aber auch, also ist natürlich eine geile Idee, weil da geht es nämlich nicht weg, im Spülkasten, das ist auch übrigens so, hat die Polizei gar nicht gewusst, dass man da Sachen drin verstecken kann. Ja, die amerikanische Polizei hat sich wirklich gesagt, ui, das ist aber interessant, im Spülkasten, da wären wir ja nie drauf gekommen. Und in der Toilette hat er dann diese Geheimdokumente versucht noch loszuwerden und die Toilette noch verstopft. Ja? Also klar, da sieht man natürlich auch seinen Intelligenzquotienten, aber wir wollen nicht vergessen, er hat, das hat er ja wörtlich mal gesagt, er hat damals auch nur 100 Millionen von seinem Vater bekommen. Ja, dann musste er selber sehen, wie er sich das ganze Imperium aufbaut. Ja, er hat nichts geschenkt bekommen. Also jetzt, außer das Startkapital halt. Ne? Ja, aber es hat er alles selbst aufbauen müssen. Ja? Und er hat es ja immerhin geschafft, Präsident zu werden, ja, als Witzfigur. Das muss er auch erstmal schaffen, ne? Also ich meine, Otto Walkes ist bei uns ja jetzt auch noch kein Bundespräsident. Es kann ja noch werden, aber es ist schwierig, ja. Ja, jetzt ist es so. Und er tritt ja wieder zur Wahl an und steht jetzt also, nachdem er jetzt diese Sexaffäre da sich auch wieder irgendwie rausgewunden hat und wirklich, ja, lächerlicherweise eine Geldstrafe zahlen muss. Wie gesagt, ist für einen Milliardär natürlich eine dramatische Situation. Anstatt einfach in einem Gefängnis zu sitzen. Und wenn es nur ein halbes Jahr ist, bei dem er permanent die Seife aufheben muss. Das hätte ich ihm mal gegönnt, damit er mal weiß, was sexuell übergriffig, was das bedeuten kann, wenn man Opfer ist. Und jetzt sitzt er also wieder vor Gericht für diese ganzen Dinge. Und jetzt wollen die uns da erzählen, oh, der könnte da im schlimmsten Fall für jedes Dokument, was er da mitgeschleppt hat, für jeden Leitsordner, den er dabei hatte, 10 Jahre allein schon in Bau gehen. Also da könnte der ja nie mehr aus dem Knast kommen. Genau, wem willst du denn das erzählen? Leute, seien wir doch mal ehrlich, dafür hat die USA auch nicht die Eier in der Hose. Ne? Der wird ja auch hier eine Geldstrafe bezahlen oder er bekommt eine Gefängnisstrafe auf, wie sagt man, wenn man dann doch heimgehen darf, auf Bewährung. Ja? Ganz ehrlich, er ist dann auf jeden Fall der erste Präsident, der nachträglich nach seiner Amtszeit verklagt wurde, der vor Gericht stand, der vorbestraft ist, wie auch immer. Auf jeden Fall will er sich ja wieder zur Wahl stellen. Ich glaube, 2024 ist es wieder soweit, Election Day, also Wahlen in Amerika. Das wird wieder ein spannendes Thema. Diese andere Mumie, Joe Biden, der ist auch noch im Rennen, der will es auch nochmal machen. Also die beiden 80-Jährigen, die betteln sich da jetzt, ne? Das ist ein richtiger Bitchfight, den die sich da abliefern werden, im Rennen um die Präsidentschaft, ne? Und ja, weiß ich auch nicht, ne? Ich meine, in England haben wir es gesehen, da ist jetzt der Teenie-Prinz, ist jetzt König geworden, und dann haben die sich jetzt so ein Teenie, also ein Schönling, haben sie jetzt als Premierminister gewählt, ja, ganz, ganz junger Kerl, ich glaube es auch. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er. Auch 43, glaube ich, auch wie ich. Ne? Ganz, ganz junger, sportlicher Typ. Gut aussehend, ne? Und, aber wir waren jetzt, wie gesagt, bei dem Premierminister. Also, der ist auch ungefähr so meine Altersklasse. Und, ja, dass das nicht in Amerika irgendwie noch eine Option wäre. Ich weiß nicht, haben die da die Vorgabe? Müssen die schon grauen Star haben und über 75 sein? Ich weiß nicht. Ist das Voraussetzung vielleicht? Aber Obama war das ja auch nicht so. Ja. Obama, der macht ja jetzt eigentlich eine Tierdoku nach der anderen. Das ist ja auch geil. Ich meine, George Foreman, der frühere Boxweltmeister, ist ja heute in den USA bekannt für seinen Grill. Wenn du heute die Leute auf der Straße ansprichst, kennst du George Foreman? Ja, ja, das ist ja der, der den Grill gemacht hat. Ja, nee, nominell hat er mal gegen Muhammad Ali gekämpft, gegen den größten Boxer aller Zeiten. Und er war auch mal Boxweltmeister. Das weiß heute keiner mehr. Ja, fantastisch. Ist ganz verrückt, aber so ist die USA. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eigene Probleme. Ich habe gestern lange Zeit mit einem Kollegen telefoniert. Und da sind wir auch natürlich auf die Politik gekommen, als wir hier bei diesen ganzen Energiethemen waren. Und ja, es ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Ja, ich meine, die Grünen, die verlieren jetzt Punkte, weil jetzt, klar, die haben eigene Wähler schon verloren, vermutlich, weil sie sich natürlich für ihre Sache gar nicht so richtig einsetzen konnten. Die mussten jetzt einen Krieg mitmachen. Die müssen jetzt Kriegsgerätschaften finanzierbar machen. Die müssen jetzt Atomkraftwerke nochmal an den Start gehen lassen. Die haben jetzt alle Sachen verschoben, für was sich die Grünen eigentlich im Vorfeld bei den, ja, während der Wahlphase, ne? ich habe schon Wortfindungsstörungen, ich weiß nicht, wie es heißt, vor der Wahl, wenn man einfach Wahlwerbung betreibt, in dieser Phase haben sie natürlich ganz viel ihren Wählern versprochen, dann wurden sie gewählt, sind in der Regierung als eine von drei Parteien in dieser Koalition und müssen sich natürlich dann jetzt bei diesen aktuellen Themen wie Krieg in der Ukraine, müssen sie sich natürlich beugen. Und das hatten wir schon mal. Joschka Fischer damals als Chef der Grünen wurde gewählt, zusammen mit der SPD. Ne, war es eine Koalition, die rot-grüne Koalition. Und da mussten die dann auch entscheiden. Klar, Joschka Fischer dann, wir müssen aufhören mit Krieg, ne, überall Peace, Peace, Peace. Ne, wir müssen hier nur noch nackt mit Blümchen, müssen wir über die Straßen laufen und so. Dann ist er in der Regierung, ist praktisch Vizekanzler und muss dann mit beauftragen, dass die Bundeswehr in den Irak fliegt und Bomben abschmeißt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Natürlich ist das ein Schlag ins Gesicht für jeden grünen Wähler. Und dass das dann natürlich bei den nächsten Wahlen, 4 Jahre später, wenn die Legislaturperiode beendet ist, dass das wie ein Bumerang zurückkommt, das ist auch klar. Und ähnlich ist es jetzt auch. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Scheiße auf dem Tisch, die jetzt weggeräumt werden muss von der neuen Regierung. Und dann verhaspelt man sich auch mal. Was aber auch ein Problem ist, wenn da drei unterschiedlich tickende Parteien sind, die jetzt Abstriche machen müssen in all ihren Themen, was schwierig ist. Und ich habe es vorher schon gesagt, Koalition als Regierungskoalition finde ich schwierig, weil man einfach nicht richtig vorankommt. Wenn eine Partei kommt, ja, die ändern dann einfach 100 Sachen. Gut, sind vielleicht auch 30 Scheiße, aber sie haben 100 Sachen, davon wenigstens 70 gute Sachen geändert. Wenn das eine Koalition macht, dann gibt es nur 50-50 und von den 50-50 ist dann nochmal 70-30 scheiße und gut. Ja? Es geht nicht voran im Land und das ist das, was uns fehlt. Einfach mal eine starke Partei, die auch mal was durchsetzen kann, ohne sich abzusprechen und Abstriche machen zu müssen. Ja? Wie gesagt, auch wenn es mal scheiße läuft, aber momentan sieht es so aus, als würde die AfD die nächsten Wahlen ganz alleine gewinnen, bundesweit, und ganz alleine den Thron besteigen. Ja, also klar, wenn das Schiff schon sinkt, stellst du wenigstens noch Hein Blöd ans Steuer, ist ja klar. Alter Stromberg-Spruch, ja, kennt man. Weil die wissen ja gar nicht, wie Politik funktioniert. Die sind ja eigentlich nur da, um ein bisschen Stress und Ärger zu machen und alles, was die normale, herkömmliche Politik entscheidet, setze ich mich einfach hin und behaupte das Gegenteil und damit greife ich einfach schon 80% der Wählerschaft ab. Ja, fantastisch, das nennt man Populismus und das machen die natürlich gut, das muss man ihnen schon lassen, wenn es das Einzige ist, was sie gut können. Aber ich muss halt auch sagen, wenn ganz Deutschland, und dafür sind wir eben eine Demokratie, wenn ganz Deutschland zulässt, dass wir Nazis wählen, wir in Deutschland, das ist ja das, ja, das ist diese Ironie, wir Deutschen könnten theoretisch bei den nächsten Bundestagswahlen Nazis in die Regierung wählen. Ja, dann, ganz ehrlich, dann müssen wir auch die Konsequenzen tragen. Und zwar auch alle. Und ich hoffe, dass die im Osten dann eben gar keine Arbeitsplätze mehr haben, was ja jetzt schon offenbar ein großes Problem ist. Ja, weil die AfD, die wird keine Probleme lösen, die da drüben vorherrschen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich bin jetzt auch kein Politikgelehrter oder Politikwissenschaftler oder sonst was. Ich schnappe was in den Zeitungen, in den Medien, in den Podcasts, in den Nachrichten was auf, bilde mir meine eigene Meinung und rede dann einfach im Stammtischduktus. Spucke ich dann einfach was vor mich hin. Ja, was soll ich anderes sagen? Es ist ja so, wie es ist. Ich möchte hier einfach ein bisschen auch meine Meinung verbreiten, weil das Schöne ist, man bekommt hier kein Feedback. Ja, wenn ich hier sage, oh, die sind aber Arschlöcher und die sind aber gut und da gibt es immer irgendeinen Nasenbär, der um die Ecke kommt und sagt, nee, das stimmt gar nicht, weil... Und das ist auch anstrengend, ne? Hier im Podcast, ihr hört einfach zu, regt euch tierisch darüber auf... Ja, beißt euch ins Lenkrad oder in den Fahrradlenker, könnt aber nichts, also ihr könnt schon was sagen, aber ich höre es nicht. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja. Ja, Therapiestunde hat ganz gut funktioniert, ich bin immer mehr am Grinsen und Lachen, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt auch schon, es ist jetzt 20.42 Uhr, wird schon noch eine Weile dauern. Ich freue mich aber schon, 1 bis 2 Eis wenigstens noch zu essen. Ne, wir hatten es vorhin jetzt schon, aber was interessiert mich mein Geschwätz von vor 20 Minuten mit der guten Ernährung. Ja? Ich habe noch Eis da, das muss natürlich weg, Wassereis bei der Hitze, fantastisch. Wir haben nämlich jetzt aktuell immer noch 22 Grad von Höchsttemperatur 24 waren es heute, glaube ich, also 22 Grad. Da freut man sich schon, wenn man ein Kaltgetränk zu sich nehmen kann und lecker Wassereis. Werde ich also noch konsumieren, freue mich aber natürlich auch auf eine schöne, erfrischende, kalte Dusche bei 37 Grad. Weil ich habe ja eine sehr sensible Haut, hat ja mein Hautarzt nachgewiesen. Und da sind 37 Grad durchaus sommerlich frisch, würde ich sagen. Ja? Und deswegen, also... Freue ich mich drauf. Wer fragt, im Swimmingpool war ich noch nicht bei meinen Eltern. Die haben ja den geöffnet, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei. Nee, vor einer Woche. Letzten Wochenende wurde der Pool geöffnet. Ja, da kann man jetzt theoretisch schon reingehen, aber ist natürlich eine 2 vorne. Ja, das ist irgendwas um die 22, 24, 26 Grad, keine Ahnung. Also, nee, habe ich keinen Bock drauf. Das ist ähnlich wie beim Pudding, wenn oben diese harte Schicht ist, so ist das da auch. Also die Haut, wie man das ja nennt, ne, ekelhaft. Und hier ist das bei dem Pool so, bei den 22 Grad, da ist so eine dünne Eisschicht drüber, ne. Ja, kannst du drüber laufen wie Jesus, hab ich keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich hab's ja medizinisch, also von einem Facharzt, wurde mir das ja bestätigt, dass ich eine sensible Haut habe. Und von daher muss ich vorsichtig sein. Also da muss der Pool schon auf 35 Grad heizen, sonst wird das nichts. Ne? Ich möchte euch aber heute noch ganz wichtige Sachen mitgeben, denn ich habe auch neue Erkenntnisse gesammelt. Ich habe Balkonsolaranlagen, habe ich mir so ein bisschen schlecht geredet. Vergesst alles, was ich gesagt habe, ist eine tolle Sache, macht das bitte. Ich habe nämlich folgenden Fehler begangen. Erstmal vor einem Jahr, ich bin ja Fachberater, ich kenne mich ja mit dem Zeug aus, habe ich Fehler gemacht. Ich bin ja Fachberater, habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Also Fachleute, wer soll sonst Fehler machen? Ne? Andere machen Erfahrungen, negative Erfahrungen, aber Fachleute, die machen Fehler. Und bei mir war es so, mein Balkongeländer ist nicht perfekt Richtung Süden. Das ist schon mal schlecht, weil je mehr man genau gen Süden die Solarmodule zeigt, desto höher ist der Ertrag. So, dann ist es bei zwischen 20 und 30 Grad Neigung optimal. Kriege ich hier auch nicht hin, sieht scheiße aus. Ich hätte die also flach an die Wand gemacht, sprich, die hätten dann 90 Grad Winkel. Nicht so gut, nicht so wirklich ertragreich. Ja? Der zweite negative Faktor. Und als drittes bin ich von damals, keine Ahnung, 22 oder 23 Cent pro Kilowattstunde ausgegangen. Das ist jetzt auch fiktiv. Also ich hätte damals ach, keine Ahnung, 100 Euro im Jahr gespart. Und wenn so eine Balkonkraftanlage 800 Euro oder was kostet, ich weiß jetzt die Preise nicht ganz genau, ich kenne ja natürlich nur meine Großhandelspreise, aber ich glaube, die werden für 800 Euro schon im Lidl oder in irgendwelchen Baumärkten an der Kasse, so, ne, wo die Kaugummis stehen, ne, dass die Kinder schön auf Augenhöhe die Kaugummis und die Süßigkeiten sehen, ist ja sonst in einem Supermarkt, ist ja dann so dieser Schnaps, ne, für die Männer. Und da stehen jetzt Balkonanlagen, ne, für die Bastler. Oder für die grünen Wähler, die dann sagen, jetzt sind wir schon so enttäuscht von unserer Politik, dann nehmen wir wenigstens unsere Balkonanlage mit, Herbert, oder machen wir schön unseren Strom selber. Und da wird das, glaube ich, für 800 Euro verscherbelt. Wenn du jetzt also 100 Euro damit im Jahr sparst, ja, dann hat sich das Ding ja in gerade mal 8 Jahren bezahlt gemacht. Und dann fängst du richtig an, Strom zu sparen. So, jetzt geht diese Rechnung natürlich gar nicht mehr auf. Ich habe jetzt also mal ausgerechnet, wenn man wirklich perfekt Richtung Süden zeigt, und das macht das Haus meiner Eltern, meiner Schwester. Und wenn man das Garagendach nutzt, was ein Flachdach ist, da kann man die Neigung einstellen auf genau 30 Grad, was bei meinen Eltern, bei meiner Schwester der Fall ist. Dann haben wir hier schon mal die perfekten Bedingungen geschaffen. Und dann macht dieses Ding 990 Kilowattstunden im Jahr. Und das entspricht bei aktuell ja viel höheren Strompreisen, nämlich in dem Fall waren es, glaube ich, 35 Cent, macht das einfach eine jährliche Ersparnis von über 300 Euro. So, also wenn jetzt wirklich so eine Balkonanlage 900 Euro kostet oder 800 oder 700, ich weiß nicht genau, wie gesagt, dann seid ihr da in 2,5 bis 3 Jahren durch. Und dann macht das wieder Sinn. Und dann ist mir auch mal bewusst geworden, das Schwimmbad läuft. Da ist eine riesen fette Schwimmbadpumpe, die läuft alle paar Stunden, also wirklich geht die an und läuft dann stundenlang. Das frisst Strom ohne Ende. Da ist Licht natürlich. Wenn Leute da sitzen bis in die Abendstunden, da wird Licht angemacht, dann sind zwar LEDs, aber es ist ein Heidenstromverbrauch. Ja, und wenn mein Vater natürlich am Wochenende, wenn man den loslässt, von der Leine lässt, ja, dann rennt er da mit dem Rasenmäher drüber. Ne? Also Rasenmäher-Roboter ist ja gar nichts. Ne? Das macht er lieber von Hand. Da sage ich, wie von Hand? Ja, nee, ich meine, das mache ich lieber selbst. Ja? Also Rasenmähermotor ist gar nichts. Ne? Das geht nicht. Diese Roboter, meine ich, ist nichts für ihn. Hat aber auch wohl damit zu tun, dass der das ja nicht aufsaugt, ne, das abgeschnittene Gras, sondern der verstreut das ja wieder, was ja wiederum guter Dünger ist. Ja, deswegen loben ja alle immer diese Rasenmäherroboter, weil die einfach für saftigen grünen Rasen sorgen, der immer schön geschnitten ist. So, jetzt ist es aber bei meinem Vater so, der sagt, da fährt das Ding drüber, streuselt diese mini kleinen abgeschnittenen Graskonfetti wieder ins Gras und unsere 4 Kinder, seinen 4 Enkel würden ja dann mit nassen Füßen aus dem Pool raus über den Rasen rennen, dann hängen diese Späne an der Fußsohle und das schleppen die ja dann mit in den Pool. Und dann muss er wiederum mit einem Köcher da stehen und muss das wieder rausfischen. Ja, da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Das sind First World Problems. Ja? Und deswegen kein Rasenroboter mehr. Ja, gut. Ist dann halt eben so, auf jeden Fall rennt er dann mit dem Rasenmäher rum, mit der Rasenkantenschneidmaschine, was weiß denn ich, Heckenschere. Es verbraucht einen Haufen Strom und das entspricht ungefähr diesen 900 Kilowattstunden im Jahr. Das macht natürlich der Verbrauch hier allein schon in den 4, 5 Sommermonaten, in denen der Pool offen ist und man den Garten nutzt. Aber das hat man mit 2 Balkonanlagen, die das ganze Jahr über Strom produzieren, wieder drin. Und man muss halt auch bedenken, wenn ich nur 300 Watt an Solaranlagen, ne, 300 Watt nur aufstelle, also sprich eine von diesen Modulen, dann kann ich schon einen Kühlschrank damit betreiben. Umgerechnet, ja, der packt ja den Strom ins Netz rein, also in euren Stromnetz und wirkt somit dem, was von eurem Stromanbieter reinkommt, wirkt das entgegen und deswegen habt ihr dann eben weniger zu zahlen. Ihr müsst also weniger vom Stromanbieter kaufen und ja, das ist dann eben ein Kühlschrank, den man mit einem Solarmodul auf dem Dach als Balkonanlage oder Balkonkraftwerk eben schon praktisch den Strom dafür schon zahlen kann. Ja, und wenn ihr dann eben 2 habt, also bis 600 Watt ist ja aktuell freigegeben, dann sind das eben 2 Kühlschränke oder was anderes, was 600 Watt hat. Ja, rechnet es euch aus. Es ist auf jeden Fall wirklich zu empfehlen, macht das. Balkonkraftanlage, Balkonkraftwerk, wie auch immer. Es gibt fertige Sets. Man kann es sich auch zusammenstellen lassen, dann hat man ein bisschen mehr Power. Es wird demnächst auch noch Lockerungen geben. Aktuell ist es so, dass man den Zähler wechseln muss. Das ist ein bisschen problematisch, weil man einfach, man muss den Netzbetreiber, also euren Energieversorger, den muss man dann anrufen, muss sagen, hier, pass auf, ich möchte gerne eine Balkonsolaranlage. Und dann kommen die und wechseln euren Zähler, weil, ganz im übertriebenen Sinne gesagt, wenn ihr gerade Strom produziert durch eure eigenen Module und ihr jetzt gerade gar keinen Verbrauch habt, weil ihr den Strom abgestellt habt, ja, wo fließt der Strom hin? Der fließt dann zurück ins Netz. Und das funktioniert nur, wenn man den Zähler rückwärts dreht. Ja. Und das wollen die nicht, die Netzbetreiber. Das finden die nicht so geil, wenn der rückwärts läuft. Und deswegen sagen die, wir wollen einen Zweirichtungszähler, dann sehen wir nämlich, was ist rein und was ist wieder rausgekommen. So, wie gesagt, den Haushalt zeigst du mir mal, der nicht mal 300 Watt Verbrauch hat tagsüber. Aber wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, ihr müsst euren Zähler wechseln lassen. Ne? Das müsst ihr nicht beantragen, sondern das müsst ihr einfach nur Bescheid sagen. Hey, ich mache so ein Ding, kommt gefälligst hierher und tauscht den Zähler. Und dann könnt ihr loslegen, könnt ihr einen eigenen, sauberen Strom produzieren, der ist grüner als Grünstrom, das kann ich euch garantieren. Und es macht natürlich einen Heidenspaß, wenn man dann sieht, was die Anlage produziert und was ich dann eben umgerechnet nicht mehr selber zahlen muss. Das ist doch eine geile Sache und deswegen kann ich euch absolut nur ans Herz legen. So, es gibt in dieser Woche, was die Rubriken angeht, keine Weltraum-News. Da habe ich keine Zeit mehr gehabt zu recherchieren. Ich möchte jetzt aber auch zum Ende kommen, weil es, wie gesagt, ein langer, anstrengender und beschissener Tag war. Mit einem schönen Ende hier mit diesem Podcast möchte ich mich bedanken bei euch. Aber ich habe noch eine Sache, wie ich es schon angekündigt habe, nämlich meinen Serientipp. Und zwar ist das diese Woche The World's Most Dangerous Show. Das ist die neue Show auf Amazon Prime Video von Joko Winterscheid. Kennt ihr von Joko und Klaas? Joko ist dieses Mal alleine unterwegs. Das ist auch der, der die Joko-Lade macht. Der macht auch, glaube ich, irgendwelche E-Bikes. Also der ist schon sehr grün unterwegs und hat jetzt, wie gesagt, diese Amazon Prime-Serie bekommen, eine Dokumentation. Wie gesagt, Titel ist The World's Most Dangerous Show. Ich dachte zuerst, ja, das ist wieder so typisch Joko und Klaas. Der muss dann sich irgendwo an einem Hubschrauber dranhängen und muss dann barfuß, kopfüber sich da runterhangeln und muss versuchen, irgendwelche Puppen dann, die auf dem Boden sind, dann aufzuheben oder so ein Quatsch, was einfach lebensgefährlich ist, wo man dann einfach ein Risiko eingeht und mit seinen Ängsten spielt und das dann so ein bisschen, verpackt, ja, und die Leute dann gerne zuschauen. Nein, es hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Es ist keine Spielshow, sondern es ist eine Dokumentation. Und zwar geht es um eine der größten Herausforderungen der Menschheit, nämlich der Klimakrise. Und Joko stößt hier an seine Grenzen, verzweifelt an der ganzen Welt und an sich selbst. Er tritt eine Reise an um die ganze Erde, merkt dann auch während dieser Reise, dass er jetzt schon dreimal mit dem Flugzeug geflogen ist, was natürlich auch beschissen ist für das Klima. Und er redet mit ganz, ganz vielen Leuten. Er ist nicht nur in Gebieten, in denen Überschwemmungen herrschen und spricht dort mit Leuten, sondern er ist auch im Silicon Valley. Er spricht unter anderem mit Bill Gates, einem der reichsten Männer der Erde, Erfinder, Gründer der Firma Microsoft, ja, der übrigens auch ganz, ganz viele seiner Millionen und Milliarden in grüne Projekte der Zukunft investiert, also das Ganze unterstützt. Er ist sehr, sehr rührig, was das angeht. Und wie gesagt, sehr, sehr interessant, aber auch treibt es ihn nach Deutschland. Und auch innerhalb von Deutschland gibt es unfassbare Dinge in Nordrhein-Westfalen zu sehen, von denen ich wirklich minutenlang mit offenem Mund auf der Couch saß und auf meinen Fernseher klotzte. Also wirklich, es ist unfassbar. Ich kann es euch nur empfehlen, für alle, die kein Amazon Prime haben, schaut mal bitte in den Shownotes, ich gebe euch da einen Link, da könnt ihr einen Gratis-Zeitraum abschließen. Ich bin ja da Prime-Kunde und mache da auch Werbung für. Könnt ihr jetzt also 30 Tage Gratis-Zeitraum starten. Danach würde es für euch 8,99 kosten. Ich finde, das ist ein angenehmer Preis. Oder ihr schließt natürlich gleich Amazon Prime ab mit einem Jahresbeitrag von 89€. Dann habt ihr natürlich noch viel mehr Geld gespart. Klar, da bekommt ihr 2 Monate geschenkt. Aber ihr könnt jetzt erstmal die 30 Tage Gratis-Zeitraum nutzen. Das gilt natürlich ausschließlich für die Schachtis, für Zuhörer dieses Podcasts. Also einfach mal unten in den Shownotes auf den Link klicken. Die Sendung von Joko hat mich persönlich sehr mitgenommen, hat mich sehr bewegt. Das hat was mit mir gemacht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch am Anfang dieses Podcast-Folge heute, habe ich das schon erwähnt. Es hat mich gecatcht, wie man so schön sagt. Und es öffnet einem nochmal die Augen. Und ich bin, ich habe wirklich diese 6 Folgen verschlungen. Ich habe jeden Tag, glaube ich, 2 Folgen geschaut, war also in 3 Tagen fertig. Das Ding hat auch auf der IMDb-Datenbank 7,2 Punkte bekommen von 10. Das sind ja die Zuschauer, die das bewerten. Das Ganze hat 6 Folgen und eine Folge dauert so 30 bis 40 Minuten ungefähr. Ist aufwendig gemacht, sieht wirklich aus wie eine Hollywood-Produktion. Zwischenzeitlich sieht es aus wie Hollywood-Filme. Es sind sehr viele Prominente, die auftauchen und mitspielen. Da wird auch ein bisschen was gespielt und inszeniert. Es ist fantastisch geworden, wenn du mich fragst. Und er hat mit einer deutschen Fachfrau gesprochen, die sich mit Klimakrise und so weiter natürlich auch sehr gut auskennt, die dann auch gesagt hat, naja, es ist schon irgendwie eine Ironie, dass du für Amazon Prime eine Dokumentation über die Klimakrise machst und über diese ganzen Herausforderungen, weil Amazon Prime ist natürlich mit seinen Tausenden von Transportern, die jeden Tag da unterwegs sind, natürlich auch einer der großen Klimakiller, das muss man schon sagen. Und auch da hat man wieder den Groschen fallen hören in Jokos Kopf, ja, also es ist wirklich, es nimmt einen mit, es nimmt ihn mit während der gesamten Dreharbeiten. Ich habe jetzt auch im anderen Podcast, wo Klaas mit dabei ist, habe ich dann auch schon gehört, dass er gesagt hat, ja, der hat mich so oft angerufen aus Los Angeles, aus Chile, keine Ahnung, wo der überall war, und hat dann wirklich, der war wirklich mitgenommen. Er hat am Telefon gesagt, Klaas, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du das nicht selbst erlebt hast. Also, Leute, ich habe wirklich selten so euphorisch über etwas gesprochen. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Auf Amazon Prime, Joko Winterscheid presents The World's Most Dangerous Show. Es geht um die Klimakrise. Es wird auch eure Augen nochmal öffnen und vielleicht auch euren Blick auf gewisse Dinge ändern. Denn es kommt zwar in dieser Serie auch raus, dass wenn wir alle uns ändern würden, das würde auch nicht mehr reichen, ja. Aber wenn wir einfach so weitermachen, geht natürlich auch nicht. Also schaut sich auf jeden Fall an. Und wenn ihr es nicht, wenn ihr einen Gratis-Zeitraum wollt, mit dem ihr euch das anschaut, schaut unten in den Shownotes und klickt da auf den Link. Da können Quasselschacht-Zuhörer das einfach nochmal 30 Tage kostenlos testen und sich dann eben auch Jokos neue Show anschauen. Wir machen für heute Schluss, meine lieben Freunde. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wer es bislang verpasst hat oder noch keine Zeit hat, ich möchte nochmal darauf hinweisen, am gestrigen Donnerstag, den 15.06. erschien auch eine neue Folge meines zweiten Podcasts hinter Google Links. Ich bin Co-Host zusammen mit der wundervollen und bezaubernden Nicole. Ich durfte gestern die 10. Folge moderieren, durfte eine Geschichte für euch recherchieren. Ich habe noch nie so viel Recherchearbeit reingesteckt in eine Sendung wie in die gestrige. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, das müsst ihr beurteilen, aber um das beurteilen zu können, müsst ihr euch die Folge anhören. Also, schaut bitte rein. Unten in den Shownotes gibt es bei mir hier immer einen Link zu meinen ganzen, zu meiner Website, derbergmann.net, und dort findet ihr natürlich auch Links zu meiner Spotify-Playlist, die Woche für Woche anwächst. Achso, da habe ich jetzt gar kein Lied. Ah, sorry, ich packe einfach 2 Stück drauf, sage ich euch dann nächste Woche, welche das waren. Das habe ich jetzt keine Zeit mehr für. Also, schaut auf meiner Website vorbei, da gibt es alle Informationen. Jetzt habt ein tolles Wochenende und drückt mir ein bisschen die Daumen. Es wird ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende. Ja, Nicole und ich sind sehr, sehr viel unterwegs. Nicole ist noch viel mehr unterwegs als ich. Weiß nicht, ob wir so viel Zeit miteinander für überhaupt verbringen können. Aber ich fahre trotzdem hin. Wir werden trotzdem eine schöne Zeit miteinander haben. Drückt uns die Daumen, dass es jetzt am Wochenende wenigstens schönes Wetter ist und mein innerer Blues sich so ein bisschen auflöst und alles ein bisschen die Sonne wieder scheinen lässt. Macht's gut. Für heute ist nämlich Schicht im Schacht.